Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen und Finanzinstituten. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BaFin-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite directorsacademy.de.
17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 20. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Unser Schwerpunktthema lautet heute Fremdmanager und Familienbeirat. Erfolg liegt in der Schnittstellenklärung und der emotionalen Intelligenz. Heute mit unserem Gast, Herr Andreas Ronken. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Freue mich.
Herr Ronken ist gelernter Maschinenbauingenieur mit MBA. Seit 2005 arbeitet er als Geschäftsführer für die Alfred Ritter GmbH und Co. KG, die wir alle kennen als Ritter Sport Schokolade. Seit 2015 ist er CEO, das heißt Chef der Geschäftsleitung der Alfred Ritter GmbH und Co. KG. Er ist unter anderem Mitgesellschafter bei Business Angels Region Südwest und investiert auch privat in Startups, ist Beiratsmitglied aktuell bei einem weiteren Familienunternehmen Milita und war Aufsichtsrat bei der Rockwool International und bei weiteren kleineren mittelständischen Unternehmen und Startups. Herr Ronken blickt auf eine langjährige internationale Berufserfahrung bei Mars Inc. in USA zurück, ebenfalls ein Familienunternehmen, wo er verschiedene Managementpositionen im In- und Ausland durchlaufen hat. Seine Schwerpunktthemen sind Entrepreneurship, Innovation, New Work und Lean Management. Leidenschaftlich setzt er sich für das Thema Nachhaltigkeit speziell im Kakaosektor ein. Vielleicht noch zwei Worte zu Alfred Ritter GmbH und Co. KG, das 1912 gegründete Familienunternehmen, beschäftigt heute rund 1750 Mitarbeiter und erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von 505 Millionen. Für die nachhaltige Gestaltung der Wertschöpfungskette wurde Ritter Sport mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis bereits 2018 ausgezeichnet und bezieht als erster großer Tafelschokoladehersteller für das gesamte Sortiment ausschließlich zertifizierten nachhaltigen Kakao. Ritter Sport hat in 2012 begonnen, eine eigene große Kakaofarm in Nicaragua aufzubauen, die im Vollertrag ca. 30% der benötigten Kakaomasse produzieren wird. Täglich verlassen über 4 Millionen bunt verpackte Tafeln das Werk im schwäbischen Waldenbuch, von wo sie in über 100 Länder weltweit exportiert werden. Lieber Herr Ronken, Sie haben einmal gesagt, was beim Wein die Traube und die Winzer sind, ist bei der Schokolade die Kakaofrucht und der Kakaobauer. Sie sind nicht nur ein international und national erfahrener Kenner von Familienunternehmen und nicht nur ein sogenannter Foodie-Experte, sondern ein großer Schokoladenliebhaber mit eigener Schokoladenwerkstatt im heimischen Keller. Woher kommt bei Ihnen die große persönliche Liebe für Schokolade?
Ja, vielen Dank für die Einführung. Die Liebe zur Schokolade, die hat sich entwickelt. Ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren intensiv mit Schokolade. Und Schokolade ist ein Ganzprodukt. Es ist ein natürliches Genussprodukt, genauso wie Wein und Whisky, was es seit Jahrhunderten gibt. Und bei der Schokolade stehen wir aus meiner Sicht erst am Anfang, das volle Geschmackspotenzial zu nutzen. Und des Weiteren leben sehr viele Menschen in der Wertschöpfungskette von der wichtigsten Zutat in der Schokolade, vom Kakao. Und da gibt es noch viele Themen, da gibt es viele Probleme und hier muss noch sehr viel passieren, damit sich die Lebensumstände der Menschen im Ursprung verbessern. Und das ist das, was mich antreibt.
Ja, dass Schokolade glücklich macht, das wissen wir ja alle. Muss ich ganz kurz fragen, macht vegane Schokolade auch glücklich?
Ja, aber ganz sicher. Ursprünglich war ja in der Schokolade auch gar keine Milch enthalten. Das kam eigentlich erst später. Ja, das also, dass man sozusagen Milch oder Milchpulver nochmal in die Schokolade macht. Und vegan ist kein Genussverzicht. Was ich auch denke, was der falsche Weg ist. Es gibt ja viele so vegane Ersatzprodukte, veganen Fisch, vegane Schnitzel. Ich glaube, das ist der Weg. Man muss einfach versuchen, Menschen, die sich vegan ernähren, die wollen eigentlich einen Genuss haben, die wollen halt keine tierischen Produkte essen, und das kann man auch super machen, das kann man super mit Schokolade machen, das kann man aber auch super mit anderen Produkten machen, und vegane Schokolade schmeckt mir auch, unsere sehr, sehr gut, da hat sich auch viel getan, also die Schokolade wird auch immer besser, auch andere Produkte wird im veganen Bereich besser, und viele Menschen sind gerade bei Genussprodukten nicht so probierfreudig und die essen immer das, was sie schon seit
Jahren. Was sie schon kennen, ja.
Aber.
Na, lassen Sie uns zum Thema kommen, und zwar indirekt Familienunternehmen, Leadership zur Förderung von Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft haben vor einiger Zeit Top-Führungskräfte von Familienunternehmen, Unternehmer und Wirtschaftsexperten Anfang 2021, und da gehörten sie damit dazu, eine unabhängige Plattform für externe Top-Führungskräfte, also Fremdmanager und Beiräte von Familien- und Stiftungsunternehmen gegründet. Sie sind selber, wie gesagt, Mitgründer dieser sogenannten Stewardship-Gesellschaft, die dann gleich einen Kodex der Unternehmensleitung von Familien- und Stiftungsunternehmen veröffentlicht hat. Dazu meine Frage ganz kurz. Warum haben Sie das gemacht? Gibt es nicht schon genügend Codices in Deutschland für Unternehmen?
Ja, das stimmt sicherlich. Es gibt sehr, sehr vieles. Es gibt auch vieles, was sehr viel theoretischer Natur ist und auch nicht praxistauglich. Und die meisten Arbeiten zielen aber mehr so auf die großen Spreads ab. Leider wenig Sachen, die auf die Besonderheiten des mittelständischen Familienunternehmens eingehen. Und da gibt es leider wenig. Und unser Ziel war es, Familien oder ist es auch, unsere Familien, die Familienunternehmen noch erfolgreicher zu machen, speziell die Zusammenarbeit zwischen Gesellschafter und Fremdmanager. Vielleicht noch ein Satz zum Kodex. Das war auch sehr interessant. Wir haben auch gesagt, wir wollen vorher arbeiten und vorher uns als Gruppe, haben wir uns zusammengetroffen und vorher den Kodex gemacht, bevor wir eigentlich, ich sag mal, den Verein gegründet haben.
Ja.
Und das war eigentlich auch ganz gut, weil wir sind eigentlich so von den ursprünglichen Gründern so, dass wir sagen, wir wollen arbeiten, wollen praxistauglich was machen und dann erst gucken, ob es sich lohnt, was zu gründen, und nicht umgekehrt. Man gründet was und dann guckt man nachher, was man damit macht.
Ja, guter Ansatz, muss ich sagen. Und liebe Zuhörer und liebe Streamer, schauen Sie sich mal im Internet die Homepage von Stewardship an und schauen Sie sich den Codici an. Es lohnt sich, ihn zu lesen. Da bin ich auch direkt bei unserer Interaktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Ich stelle Ihnen eine Frage, und die Sie möglichst nur mit einem Stichwort beantworten, wobei das diesmal ein bisschen schwierig ist. Und dann zähle ich bis drei und dann drücken Sie auf Send und dann schicken Sie im Chat Ihre Antwort und dann sehen wir alle aus dem Augenwinkel, was so die Meinung und die Stimmung unter den Zuschauern und Zuhörern ist. Die Frage lautet, was ist für Sie der wichtigste Corporate Governance Kodex für Familienunternehmen? Was ist der wichtigste Corporate Governance Kodex für Familienunternehmen? 1, 2, 3 und bitte Send drücken. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Wir können das nachher nochmal, wenn wir aus dem Augenwinkel die Antworten gesehen haben, weil es gibt ja zahlreiche Codices, aber das können wir vielleicht nachher nochmal erwähnen. Kommen wir zum Thema Fremdmanager und Familienbeirat. Das ist genau, da haben wir jetzt schon angefangen. Aber viel wichtiger ist, Erfolg liegt in der Schnittstellenklärung und der emotionalen Intelligenz. Fangen wir ganz einfach an, Herr Ronke, mit der Definition. Was verstehen Sie unter emotionaler Intelligenz?
Ja, sehr gute Frage. Aus meiner Sicht, wer hohe emotionale Intelligenz besitzt, kann eigene Gefühle und die der anderen Menschen besser verstehen und lesen. Und das aus meiner Sicht auch ganz klar kann, der führt auch bessere Beziehungen, Und das ist auch ein sehr groß unterschätzter Faktor, auch in der Führung. Also Empathie, das ist damit auch mit verwandt, ist ein sehr wichtiger Faktor, wenn ich erfolgreich sind in Beziehungen.
Ja, es gibt so einen anderen Begriff, der ist ein bisschen ähnlich, das ist die adaptive Intelligenz. Die hat in einem Zeitmagazin Artikel im August der Tillmann Prüfer, der über Dummheit gesprochen hat, hat er den alten Wissenschaftler Sternberg rausgegraben, der mal seinerzeit festgestellt hat, das Gegenteil von Dummheit ist nicht ein hoher IQ, sondern adaptive Intelligenz. Und wer adaptiv Intelligenz ist, der macht sich nicht nur seine eigenen Grenzen bewusst und versucht, nicht nur das Beste für sich zu erreichen, sondern auch für andere. Weil die Dummen verwechseln das eigene Wohl mit dem Gemeinwohl. Und das ist im Prinzip im Umkehrschluss dann die emotionale Intelligenz. Ich kann mich besser fühlen, ich kann die anderen besser fühlen und kann daraus für das Gemeinwohl, für das Unternehmen wahrscheinlich bessere Entscheidungen treffen. Und die Problemfelder kennen wir ja alle in der unternehmerischen Corporate Governance, insbesondere in Familienunternehmen mit ihren diversen Schnittstellen. Und wir hatten das ja im Vorgespräch festgelegt, dass wir auf diese besondere Problematik heute mal eingehen wollen. Es gibt im Prinzip drei wesentliche Bereiche: Schnittstellen zwischen Familie und Gesellschafter, Schnittstelle zwischen Gesellschafter und Beirat und die Schnittstelle dann natürlich zwischen Beirat und Geschäftsführer. Sind oft geprägt von mangelnder Kommunikation, schlechtem Rollenverständnis, fehlender Transparenz. Lassen Sie uns einfach mal ganz einfach anfangen. Sie kennen alle drei Bereiche sehr, sehr gut, weil Sie seit Jahren als Fremdmanager eigentlich nur in internationalen und nationalen Familienunternehmen tätig sind und operative Verantwortungserfahrung als Geschäftsführer haben. Fangen wir einfach mal an. Schnittstelle Familie und Gesellschafter. Wie sind Ihre Erfahrungen, Herr Ronken? Was gibt es hier in dieser Schnittstelle besonders zu beachten?
Ja gut, also Familie und Gesellschafter, sehr oft ist das ja, ist die Familie auch gleichzeitig Gesellschaft. Also das betrifft ja auch mehr das Familienmanagement. Ich glaube, wichtig ist, dass familiengeführtes Unternehmen also sehr gut speziell auch den Generationswechsel macht und entsprechend auch die Familienmitglieder, ich sag mal, so versorgt mit Informationen, wie es nötig ist, die nicht, sag mal, im Beirat sitzen. Und das ist die Schnittstelle, die ja als Fremdmanager ist, die einem auch am wenigsten transparent, je nachdem, wie lange man im Unternehmen ist, natürlich ein bisschen mehr.
Ja, ich meine, das ist der Punkt. Es gibt ja zahlreiche Familienmitglieder, die nicht Gesellschafter sind, die aber trotzdem wahrscheinlich am Frühstückstisch oder sonst wo wesentliche Entscheidungen mitprägen. Und ich glaube, das ist insbesondere bei größeren Familien, wo auch das Unternehmen in der dritten oder vierten Generation ist, gibt es ja mittlerweile auch schon Menschen, die sagen, da muss man diese Familienkultur nicht nur erfassen, sondern auch in Familiencharters und Verträgen etc. festhalten, damit bei diesen wachsenden Familien mit neuen Generationen, neuen Familienstämmen die gleichen Entscheidungen über die Gesellschafter in das Unternehmen wirken. Haben Sie das bei, sage ich mal, Mars ist wahrscheinlich ein großes Familienunternehmen. Ist Ihnen das in der Praxis schon mal über den Weg gelaufen?
Ja, über den Weg läuft. Und was man sieht, was viele gut geführte Familienunternehmen machen, die bringen den Nachwuchs wirklich richtig in das Unternehmen ran, machen auch so geschickt, dass sie im positiven Sinne den Kindern auch den Geschmack am Unternehmertum machen und nicht schon vorher prägen, so wie es früher vielleicht mal war, du wirst das. Der Name ist schon so, ja, und das ist schon festgelegt, sondern sie versuchen auch, also sozusagen diesen sehr früh, dass sich die verschiedensten Familienmitglieder treffen, die verschiedensten Stämme, so dass auch keine Konflikte entstehen. Also das merke ich auch, dass das immer professioneller geschieht in den Unternehmen, weil einfach natürlich auch da große Lernerfolge sind, wenn die Generationen, die nachfolgenden Generationen sich nicht kennen und sich dann streiten und keine gemeinsamen Werte haben oder kein gemeinsames Verständnis zur Unternehmensführung, dann ist das extrem unternehmenskritisch und kann zum Bruch führen, wie wir es ja schon von vielen Unternehmen gesehen haben.
Das ist das Stichwort Next Gen, wo sich sehr viele drauf konzentrieren und wie Sie sagen, in richtiger Weise mit dem richtigen Vorgehen die neue Generation an das unternehmerische Dasein, sage ich mal, heranführen. Aber nochmal zurückzukommen, Familienkultur, Family Charter, es reicht ja manchmal auch einfach nur ein Leitbild. Und Alfred Ritter, das weiß man ja, steht auch auf der Homepage und in den jeweiligen Berichten, hat ja ein, wenn ich das richtig sehe, ein Oberleitbild, was da lautet, unser Handeln ist geprägt von Achtung und Wertschätzung gegenüber Menschen und Umwelt. Was bedeutet das für das Tagesgeschäft von Rittersport? Wie wirkt sich so ein Leitbild der Familie in das operative Tagesgeschäft aus?
Ja, also die, das prägt sich in mehreren Sachen aus. Also bei uns ist es so, dass wir aufgefordert sind, als Geschäftsführung ein Geschäftsmodell zu finden, was im Einklang mit der Natur und der den Menschen ist. Das prägt sich in vielen Geschichten aus. Nehmen wir mal als ein Beispiel unsere Kakaofarm, El Cacao. Dort haben wir jetzt 2.500 Hektar Land und 1.000 Hektar ist komplett, als steht als Urwald, weil es der einfach der Natur zur Verfügung steht. Wir haben festangestellte, 400 festangestellte Mitarbeitende auf El Cacao, die auch abends nach Hause gehen zu ihren Familien, weil wir auch beweisen wollen, dass Nachhaltigkeit auch im Kakao möglich ist und dass sie sozusagen ihr Gehalt verdienen. Sie gehen aber dann auch abends ganz genau, wie wir es auch gewohnt sind, dann zu ihren Familien und haben ihre Freizeit. Ja. Das heißt dann auch, dass wir zum Beispiel auch die El Cacao in einem Agroforstsystem anbauen. Das heißt nicht in einer Monokultur, weil wir die Natur, ich sag mal, auch natürlich einen Benefit geben wollen. Und gleichzeitig ist es auch oft so, dass bei solchen Themen, wenn man nicht gerade in der Landwirtschaft, wenn man nicht gegen die Natur arbeitet, sondern mit der Natur und mit den Menschen, dann ist man in der Regel auch erfolgreich. Ich sehe da auch keinen Widerspruch. Aber wir haben zum Beispiel auch ein weiteres Thema, dass wir sagen, 10% unserer Investments müssen eindeutig 100% nachhaltig sein. Ja, also das heißt, wir schauen auch auf die zusammen mit den Gesellschaftern unsere Investments-Szenarien an und das ist also das Minimum, was für Nachhaltigkeit direkt zuordnenbar drin sein muss. Meistens ist es viel mehr.
Ja. Ja, und das bringt uns dann gleich zur nächsten Schnittstelle, Gesellschafter und Beirat. Fangen wir mal allgemein an. Das bedeutet ja als erstes mal, dass ich überhaupt einen Beirat habe. Das ist ja schon mal für Familienunternehmen schon sehr entscheidend. Es gibt ja immer noch ungefähr ein Viertel angeblich der deutschen mittelständischen Familienunternehmen, die keinen Beirat haben. Rittersport hat schon sehr, sehr lange einen. Was gibt's hier an dieser Schnittstelle besonders zu beachten? Gesellschafter und Beirat.
Gesellschafter und Beirat, da gilt es natürlich sozusagen beachten, welche Aufgabe hat der Beirat und was ist im Unterschied dazu die Gesellschafterrolle und was wird auch in der Gesellschaftersitzung entschieden und was wird in der Beirats im Gremium entschieden. Und das ist natürlich ganz klassisch. Ich glaube, wichtig ist, viele Unternehmen haben das auch, aber es muss auch wirklich gelebt werden und es darf sich nicht verwässern. Ja. Das ist ja so mit vielen Dingen. Die hören sich immer langweilig an, aber sie werden halt nicht gelebt. Es liegt halt darum, wie man das auch wirklich in der Exekution lebt. Also die Gesellschafter müssen sich an ihre Gesellschafterrolle halten, wenn sie nur Gesellschafter sind. Und da sind die großen Entscheidungen, die dann auch nach Gesellschafterordnung da auch entschieden werden müssen, quasi Kauf einer neuen Firma oder große Geschichten, die dann halt laut Gesellschafterordnung dort entschieden werden. Und In der Beiratsordnung muss sich also auch wirklich daran gehalten werden, was ist Beiratsaufgabe und was ist Gesellschafteraufgabe oder was ist Geschäftsführungsaufgabe. Es geht halt davon, was Sie auch am Anfang gesagt haben. Es ist so wichtig, sich einfach an die Rollen zu halten. Wenn man das einmal verwässert und einmal anfängt, dann kommt man in eine gemischte Lage. Jeder macht alles und dann wird es halt extrem schwierig.
Ja, wobei das natürlich in der Hinsicht schwierig ist. Also klar, Rollenverständnis muss geklärt werden, Erwartungshaltungen müssen geklärt werden, es muss möglichst schriftlich fixiert sein, Gesellschaftsvertrag, Beiratsgeschäftsordnung etc. Es muss gelebt werden, aber schwierig ist es natürlich, wenn es einer nicht lebt, egal ob es Gesellschafter oder Beirat ist, wie Sie sagen, verwässert. Wer ist dann das Korrektiv? Wer muss dann die Hand heben und sagen, also hier, wir haben es zwar auf Papier, aber wir leben es nicht. Ist das dann der Fremdmanager, der hier vielleicht eine vermittelnde Rolle übernehmen kann?
Ja, ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Fremdmanager oder auch ein Beiratsmitglied, da geht es, glaube ich, auch wirklich darum, man muss sich seine eigene Unabhängigkeit, ist extrem wichtig. Und auch das heißt, man muss auch den Mut haben, Dinge anzusprechen, die auch Gesellschafter oder Beirat betreffen, wenn sich nicht an Rollen gehalten wird. Man muss sich da auch Feedback-Loops aufbauen. Das ist auch so ein Praxistipp. Also was ich, wenn ich in einen neuen Beirat gebe, versuche ich immer, dass man am Ende sich nochmal Feedback gibt, als Beirat, aber auch als Geschäftsführung, und dass man es einfach fix einhat. Wenn man das dann sagt, okay, jetzt ist die Feedback-Runde, dann ist ein Platz dafür da, sonst wird das irgendwie runtergeschluckt, vergessen und man spricht das nicht mehr an, man geht dann irgendwie seine eigenen Wege. Und das ist enorm wichtig. Und was ich eben gesagt habe, diese Unabhängigkeit. Also die besten Manager sind die, die letztendlich auch eine gute Unabhängigkeit haben. Die besten Beiräte sind auch die, die sagen, ich muss jetzt hier nicht Beirat sein, ich will hier einen guten Job machen, ich will hier das Unternehmen nach vorne bringen. Aber wenn das irgendwo aus meiner Sicht in die falsche Richtung geht, dann sage ich das und auch dann bin ich auch mit der Konsequenz, dass ich dann vielleicht auch nicht mehr dabei bin.
Ja, und also da Unabhängigkeit ist immer die erste Kernanforderung an alle Beteiligten, weil die Unabhängigkeit ist die Basis für Mut und Dinge anzusprechen und entsprechend auch Konsequenzen zu ziehen, die Schmerzen, sprich Haltung zeigen in den Einzelnen. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen zu dem Punkt Feedback Loop. Das finde ich sehr gut, diesen Praxistipp. Was halten Sie davon, dass man diesen Feedback Loop dann auch nur macht, ein Teil mit Geschäftsführer und ein Teil ohne? Das heißt, Beiratsmitglieder nur unter sich, ohne Gesellschafter dabei und ohne Manager, wenn es geht und keine Personalunion gegeben ist. Was halten Sie davon?
Ja, finde ich auch gut. Also das wäre sozusagen auch so ein weiterer Praxistipp. Ich finde es ganz gut, wenn sich der Beirat sozusagen vor jeder Besprechung einmal nochmal konsolidiert, nochmal sagt, wie haben Sie die Unterlagen verstanden, was sind unsere Schwerpunkte, ja, dass man einfach sich auch als Beirat ein bisschen geschlossener auftreten kann und nicht alle haben unterschiedliche Meinungen. Wenn unterschiedliche Meinungen sind, ist okay, aber sehr oft hat man ja auch einen Konsens oder man muss nochmal, dass man sich vorher nochmal vereinigt und am Ende auch nochmal, ja, also am Ende nochmal 5 oder 10 Minuten hat oder mindestens einmal im Jahr, dass der Beirat auch für sich da ist, um sich auch nochmal.
Das kann man nur unterstreichen für alle, die das selber praktisch eingeführt haben in ihren Gremien, die profitieren alle davon. Jetzt kommen wir natürlich zur Gretchenfrage. Gesellschafter sind gottgegeben, Beiräte kann man auswählen. In der Regel, wenn man nicht sagt, Gesellschafter sind automatisch in dem Beirat. Ich rede jetzt von Fremdbeiratsmitgliedern. Wie findet man denn als Gesellschafter die richtigen Fremdbeiratsmitglieder?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, auf alle Fälle muss man einen professionellen Prozess machen. Also man kann natürlich einen geeignete Personalberater oder Vermittler beauftragen. Es gibt ja verschiedenste Gremien, die das auch professionell machen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, erstmal sich klar zu werden, wie bei jeder wichtigen Stellenbesetzung, was ist das Anforderungsprofil? Was genau wollen wir denn? Was für einen Beirat wollen wir? Wer passt auch ins Team? Ja, also, und wenn ich meine, wer passt ins Team, meine ich nicht, wer stört nicht die Harmonie, sondern wer bringt also in der Diversität etwas dazu? Ja, also, wo haben wir vielleicht eine Lücke? Haben wir vielleicht eine Lücke wirklich so im Digitalen? Ja, oder im New Work-Bereich oder haben wir ein Thema, wo wir mehr Entrepreneurship brauchen, Erfahrung? Also dass man genau sagt, was will ich eigentlich? Und dann findet man, glaube ich, auch wirklich den richtigen. Und was ich auch oft beobachte, was ich auch nicht gut finde, ist, dass es eigentlich gar keine richtige Auswahl gibt, weil, glaube ich, immer so die Sache ist, dass man sagt, naja, wenn man als Beirat angesprochen wird, dann kann der potenzielle Beirat nicht mit einer Absage leben. Ja, ich glaube, jeder kann mit einer Absage leben, weil wenn es einfach nicht passt in der Beziehung, dann passt es nicht. Da hat man aber trotzdem vielleicht ein gutes Gespräch gehabt. Da, glaube ich, fehlt die Auswahl zu kurz. Ja, man sagt, ja, das
wird nicht gut. Kann ich nur unterstreichen. Das wird ja in kapitalmarktorientierten Unternehmen ganz stark diskutiert. Da entscheidet ja die Hauptversammlung. Und wenn 3 Posten zu besetzen sind, werden nur 3 Kandidaten präsentiert. Ja. Genau mit diesem Argument, wir können hochstehenden Persönlichkeiten nicht in die Loser-Rolle schieben, weil sie dann auf der Hauptversammlung nicht gewählt werden. Aber das ist meiner Meinung nach ein old-fashioned Argument, was sich sicher in der Zukunft auflösen wird. Ich komme nochmal zurück. Sie sagten vorhin schon, eine der wesentlichsten Kernanforderungen ist Unabhängigkeit. Was würden Sie denn für 1-2 weitere Kernanforderungen an Fremdbeiratsmitglieder sich wünschen?
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden einmal zwischen fachlich und persönlich. Ja. Bei der persönlichen Komponente, glaube ich, ist wirklich Mut wichtig. Mut, die eigene Meinung zu haben, auch mal gegen die komplette Meinung im Forum, weil davon lebt auch ein Beirat, dass er mal korrektiv eingreift, dass mal einer sagt, hör mal zu, das können wir so nicht machen. Das ist der falsche Weg. Also das Mut kann man, glaube ich, nicht überbetonen. Und natürlich muss er auch kommunikativ versiert sein. Also hört sich auch mal so einfach an, mit Fragen also zu inspirieren und die richtigen Fragen zu stellen. Gerade viele Ex-CEOs müssen das erstmal lernen. Ja. Das ist auch eine Übungssache, war für mich auch nicht so ganz einfach. Bin immer noch im Lernprozess. Und ich glaube, diese Geradlinigkeit und die Konflikterfahrenheit, das ist auf der persönlichen Ebene wichtig, weil es gibt auch immer Konflikte. Es soll ja auch Konflikte geben, sonst hat der Beirat ja auch gar keine Funktion, wenn alles durchgewunken wird und alles so konfliktfrei geht. Aber dass der Konflikt also gut ausgetragen wird und es danach sozusagen mehr Gewinn gibt und nicht irgendwelche blutigen Narben, die hinterlassen werden.
Ja, insbesondere, wo wir in der Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr so in diesem sogenannten alten Normalen oder neuen Normalen uns wiederfinden werden. Wir sind wahrscheinlich in der Zukunft alle immer häufiger im sogenannten Krisenmodus. Und da ist Krisen- und Konflikterfahrung, glaube ich, auf der fachlichen Seite ganz weit oben als Kernanforderung. Und zur Kommunikation, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn man mal auch die Lebensläufe von erfahrenen operativen Vorständen und Geschäftsführern anschaut, sie haben es letztlich nirgendwo gelernt. Sie haben es nur learning by doing. Und dann hat der eine mehr Glück und der andere hat weniger. Und dann kann ich nur sagen, guter Tipp von Ihnen, gutes Beispiel und Vorbild von Ihnen, dass wenn Sie da gespürt haben, dass Sie da Nachholbedarf haben, dass Sie da selber dran gearbeitet haben. Gehen wir mal
einen ganz wichtigen Punkt an. Ich meine, das war ja in der Finanzkrise schon ein großes Thema. Leider ist es nicht gekommen. Führerschein für Aufsichtsräte, Beiräte. Und es gibt da zu wenig Qualitätskriterien. Das muss einfach kommen. Und wie können wir, ich weiß auch nicht, wie viel Skandale wir nochmal haben wollen, bis wir das irgendwie mal machen. Oder dass immer nur solche Lobbyisten zum Teil einfach in Aufsichtsräten sitzen. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich kommen.
Das glaube ich nicht, weil das ist, bei Aufsichtsräten ist es wie mit dem Ehepartner. Für beide Verhältnisse werden sie nie ein Zertifikat oder ein Ausweis oder eine offizielle Prüfung benötigen. Sie stürzen sich einfach rein und dann schaut man, wie sich's entwickelt. Sie waren jetzt so lange Jahrzehnte und sind's immer noch erfolgreicher Fremdmanager in Familienunternehmen. War das Zufall oder haben Sie sich eigentlich immer selbst bewusst Familienunternehmen ausgesucht?
Ja gut, der Start war sicherlich Zufall, dass ich bei Mars angefangen habe. Damals hat es mich gereizt, weil es war so ein Mars-Trainee-Programm mit international. Und Nachmaß habe ich aber schon, war mir schon ganz bewusst, aber dass ich auch weiter in einem Familienunternehmen arbeiten möchte.
Und, weil es dort leichter ist, weil wenn ich jetzt die Schnittstelle Beirat, Aufsichtsrat, Beirat und Geschäftsführung anschaue, ist es dann leichter für als Fremdmanager oder was reizt Sie da besonders?
Ja, also ich bin jetzt auch kein Verfechter, der sagt, Corporates sind so und Familienunternehmen sind so, aber mir hat im positiven Sinne sehr diese Werteorientierung in Familienunternehmen sehr gefallen. Die gab es bei Mars mit den Five Principles, was sehr viel Orientierung gegeben hat und auch das einfach die Wichtigkeit des Menschen im Unternehmen, das mag es in Corporates auch geben, also keine Vorurteile hier bitte an der Stelle, auch nicht von mir, aber ich habe das halt im positiven Sinne so in einem großen Familienunternehmen kennengelernt, bin dann als Geschäftsführer zu Ritter Sport gekommen, habe das auch sehr positiv wahrgenommen, wie die Familie die Wertschätzung gegenüber Menschen hat, die Wichtigkeit und dann hat sich das auch so entwickelt. Ich war auch Rockwool, ist zwar auch ein börsennotiertes Unternehmen, hat aber auch die Kehler-Familie, ist dort, der Anker-Investor und ich habe positive Erfahrungen gemacht, bin aber nicht, und das finde ich auch wichtig, dass man so diese Lager macht, das bringt einem nicht weiter, Corporates sind schlecht, Familien sind gut, das ist auch totaler Quatsch, es gibt ganz viele Familienunternehmen, die sind nicht gut, ja, und es gibt Corporates, die sind auch toll, also das ist meine persönliche Erfahrung, ja. Und ich glaube aber nicht, dass es leichter ist. Es sind auch Besonderheiten. Also wenn man als in einem großen Unternehmen, auch im Corporate-Unternehmen, da kann ich dann auch mal, da wechseln auch die ganz an der Spitze wechseln auch mal Leute. Das heißt, da kann ich auch mal Glück haben, wenn ich mit dem nicht auskomme, das ändert sich irgendwas. Wie Sie gesagt haben, also die Gesellschafter werden sich nicht ändern. Ja, da werden da sein, die sind entweder ich komme mit den Gesellschaften und mit den Werten und mit dem Konstrukt aus oder nicht. Ja, und das muss ich mir halt vorher dann überlegen. So wie Sie ja auch schon mal im Vorgespräch haben wir ja mal darüber gesprochen, Due Diligence machen ist ganz wichtig. Bin ich hier an der richtigen Stelle? Passt das für mich? Und ist enorm wichtig.
Ja. Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung heraus die typischen Konfliktthemen zwischen oder an der Schnittstelle Beirat und Geschäftsführung und Fremdmanager, so muss man es ja formulieren. Was sind so die typischen Themen, wo es mal ja nicht knallen kann, aber wo Reibungen entstehen, wo Konflikte in irgendeiner Form gelöst werden müssen?
Ja, das der Klassiker ist, wenn sich nicht an die Rollen gehalten wird, also wenn der Beirat irgendwie ins operative Geschäft eingreift. Ich denke, dann ist dann schon immer ein Konflikt dran. Oder auch natürlich, wenn die Geschäftsführung nicht transparent einfach die Dinge klar macht, die eigentlich der Beirat wissen sollte, wenn sozusagen Dinge verschleiert werden. Das sind natürlich so klassische Themen, wo es dann, zu Konflikten führt.
Ja, das ist wieder das Thema Kommunikation, was wir vorhin angesprochen haben.
Und auch Haltung ein bisschen das Thema Haltung. Also ich kenne auch viele, die mögen, also ich bin großer Verfechter von Transparenz, weil nur wenn Transparenz da ist, kann man auch Verbesserungen erzielen. Und das ganze Leben ist viel einfacher. Wenn ich versuche, irgendwie mal Dinge einfach mal auch nicht zu sagen oder einfach, ich sage es mal, so fängt das ja an. Man fängt ja nicht an, Dinge direkt zu verschweigen, aber man wegzulassen oder so nur das Schöne reinzubringen. Ja. Dann wird das alles schon schwieriger und man baut keine gute Basis auf, um ein Vertrauen zu haben. Ich denke, wichtig ist, dass der Beirat und die Geschäftsführung ein gemeinsames Verständnis haben, einmal wie das Unternehmen geführt werden soll, strategisch, aber auch kulturell. Wo sind die Tabuzonen? Was machen wir nicht? Ja, auch nicht mit der, weil Kultur ist aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger als Unternehmensstrategie. Wenn es hart kommt, eine Unternehmensstrategie kann ich innerhalb vom halben Jahr eine neue machen und kann
Kultur nicht drehen.
Kultur nicht. Und wenn ich da irgendwie eine Kultur mache, die 5 oder 10 Jahre in die falsche Richtung geht, also dann haben es die Nachfolger echt schwer.
Ja. Lassen Sie mich nochmal nachfragen. Ja, Kommunikation, Transparenz, genau oder gerade an der Schnittstelle Beirat und Geschäftsführung. Wie wichtig ist da ein schriftliches Reporting zwischen Beirat und Fremdmanagement und Geschäftsführung? Wissen, dass in Familienunternehmen ja nichts mehr gehasst wird als Berichte und Reportings. Wie wichtig ist schriftliches Informationsweitergabe oder Informationsaustausch?
Ja, das ist ein Hygienefaktor, das muss sein. Ja, man muss, und es muss auch ein einfaches, relevantes sein, so dass, ich sag mal, die wichtigsten Informationen transparent für den Beirat verfügbar sind. Die wichtigsten Informationen, die auch sozusagen dem Beirat in ihrer Rolle helfen, den Job zu machen. Ja. Und wichtig ist auch, dass es gelesen wird und dass darauf auch eingegangen wird. Ja, also das ist, erlebe ich auch in unterschiedlichsten Facetten. Ja, aber in den meisten, also ich habe auch viele Beiräte erlebt, in denen das, was ich auch sehr schlecht finde, sind einfach so Sachen, die, das sind kleine Punkte, die aber nicht unbedingt helfen, wenn das Material dann am Tag vorher kommt oder in der Nacht vorher. Man hat dann kaum noch Zeit, das eigentlich richtig zu lesen. Oder es sind dann auch 3 Millionen Abkürzungen. Gerade wenn man jetzt so mal so relativ neu im Beirat ist, ja, jede Firma hat ja ihre eigenen Wahnsinnsabkürzungen. Da braucht man erstmal ein halbes Jahr lang, bis man über den ganzen Abkürzungswirrwarr sich reingefunden hat. Und die Sachen sind zum Teil nicht so aufbearbeitet, dass ein Beirat sie verstehen kann, weil sie wahrscheinlich einfach so sind, das sind die gleichen Präsentationen, die schon vorher verwendet wurden für die Belegschaft.
Ja.
Und das kann öfters dann mal zu,
ich meine, auch zu da zu ist halt dann das Berichtswesen ein negatives Instrument zur Informationsverhinderung oder Informationsverschleierung. Wenn Berichtswesen, dann muss es die Erwartungs von beiden Seiten abdecken. Es muss zeitnah sein und, und. Genau. Ich würde nur mal gern zurückkommen zur emotionalen Intelligenz. Einer meiner Lieblingssprüche lautet ja, 1 Gramm Persönlichkeit können wichtiger sein als 1000 Gramm Fachkompetenz. Mhm. Und meine Frage ist, was verstehen Sie persönlich unter persönlicher Kompetenz? Und dann natürlich die Frage, kann emotionale Intelligenz, die Sie ja vorhin schon definiert haben, eventuelle fachliche Defizite kompensieren?
Ja, also ich glaube, persönliche Kompetenz hat schon viel, ist schon verwandt mit emotionaler Intelligenz, aber hat meiner Ansicht noch viel mehr im Bauch. Ja, persönliche Kompetenz, da fällt mir auch direkt ein, da geht es auch darum, wie viel Drive habe ich? Ja? Habe ich auch wirklich den Drive und das Durchhaltevermögen, ein Unternehmen erfolgreich zu machen? Als Beirat oder auch als CEO? Da kann ich emotional intelligent sein, aber wenn ich diesen Drive nicht habe, so wirklich auch durchhalten, wir wissen alle, das ist alles ein Riesenmarathon. Ja, es geht nicht immer nur bergauf, man hat auch mal wirklich richtige Dellen und da gilt es aber auch dann wirklich durchzuhalten und nur dann kann man auch die, ich sag mal, performen und auch Erfolg haben. Wichtig ist auch, wie wir eben schon besprochen haben, in der persönlichen Kompetenz als Grundvoraussetzung natürlich diese Unabhängigkeit zu haben, ja, weil das ist so eine Voraussetzung, wenn ich mich abhängig fühle, ja, dann kann ich auch meine persönliche Kompetenz nicht so ganz ausspielen. Ganz wichtig finde ich auch, dass man auch sehr, sehr konsequent ist, gerade wenn Governance-Verstöße kommen, die auch Konsequenz abzuhandeln. Das sieht man auch oft, dass irgendwie manche Leute denken, das ist ein theoretisches Spiel. Man hat dann alle Corporate Governance und dann passiert was und sagt man, weiß ich auch nicht jetzt. Und das müssen wir jetzt wirklich. Und also das ist auch enorm wichtig, dann im Endeffekt auch konsequent zu handeln und auch geradlinig zu handeln. Und das ist dann auch wieder ein Teil der persönlichen Kompetenz. Und ja. Zur letzten Frage, die fachlichen Defizite aus meiner Sicht können wirklich leicht kompensiert werden. Ja. Man kann die leicht kompensieren durch Training oder auch einfach, dass es jemand anderes macht. Wenn man jetzt einfach gewisse Dinge nicht so gut kann, dann gibt es aber vielleicht jemanden anders, der das gut machen kann. Ich sehe selten, dass fachliche Defizite also wirklich kritisch sind. Also das müssen dann schon riesige Defizite sein.
Ja, und ich glaube, fachliche Defizite, wenn man die richtigen persönlichen Kompetenz hat, das heißt, wenn man ehrlich zu sich ist, wenn man eine Selbstreflexion macht, wenn man eine emotionale Intelligenz hat, das heißt, sich auch seine eigenen Gefühle und Werte spüren und erkennen kann, dann weiß man, dass man diese Defizite hat und dann rüstet man entweder selbst nach oder bei dem Thema, was weiß ich, beim Lieblingsthema Digitalisierung, muss man halt ein weiteres Beiratsmitglied rekrutieren, weil es kommt ja darauf an, dass das Gremium als Ganzes die komplette Kompetenz hat, um seine Aufgaben zu erfüllen. Klammer auf, gilt natürlich auch auf Geschäftsleitungsebene, weil es gibt auch nicht dort überall die weißen Elefanten, die alles selber können.
Ja, absolut.
Können Sie sich noch daran erinnern, Herr Ronken, als Sie zum ersten Mal zum Beirat berufen wurden und bestellt worden sind?
Ja.
Und wie haben Sie sich denn, Sie sagten vorhin schon das Zauberwort Due Diligence, haben Sie da sofort Ja gesagt oder haben Sie da irgendwelche Überlegungen getroffen, ob Sie diese Berufung annehmen? Also erstmal intern, habe ich genügend Kompetenz, aber auch extern, will ich zu dem Unternehmen gehen? Also wann war es zum ersten Mal und wie war damals Ihre Überlegung, wenn Sie sich noch daran erinnern können?
Ja, es war 2009, 2010. Und ich war damals nicht so schlau. Ich bin natürlich, genau wie Sie vorher auch gesagt, ich bin da einfach reingesprungen, weil mich hat das interessiert. Es war damals ein mittelständisches Verpackungsunternehmen und ein Startup, was ich als Beirat betreut habe. Heute würde ich das anders machen. Damals war das so Learning by Doing und man kann jetzt auch sagen, ja, es hat auch, wie Sie eben gesagt haben, es hat auch so geklappt. Das ist natürlich auch so ein Weg zu machen, das zu machen. Aber ich würde das mit heutiger Überlegung, hätte ich nur eine von den beiden Stellen angenommen, das im mittelständischen Verpackungsunternehmen. Das habe ich auch nicht lange gemacht. Ich glaube, es waren 2 Jahre. Das hätte ich erst gar nicht angefangen, weil das von vornherein eigentlich, wenn ich mir genau überlegt hätte, klar gewesen ist, dass eigentlich nur die Bank den Beirat wollte und der Geschäftsführer oder der Eigentümer auch nicht. Der wollte halt einfach nur die Bank ruhig stellen und dann installieren wir halt einen Beirat. Vielleicht wird es dann besser. Und das war, also ja, war aber auch ein Learning für mich.
Ja, aber in der Summe kann man einfach nur empfehlen, selbst wenn man so geehrt ist mit einer Berufung, nicht gleich Feuer und Flamme Ja sagen, sondern seine Hausaufgaben machen. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten wichtig. Ich würde gerne nochmal zurückkommen an einer Stelle, weil eine interessante Frage kommt und das passt zum Stichwort Start-up und Jungunternehmen. Jetzt haben wir ja auch in Familienunternehmen sehr oft die Situation, wo die neue Generation, Next Gen, hatten wir vorhin angesprochen, in Verantwortung kommt, entweder weil sie zuerst in den Beirat kommen und dann nach einigen Jahren vielleicht in die Geschäftsleitung oder sie fangen an auf der dritten Ebene im Familienunternehmen etc. etc. Was würden Sie uns als Empfehlungen geben, aufkommende Probleme mit der neuen Generation in Familienunternehmen? Wie kann sich ein Fremdmanager hier einbringen, um das auf die Reihe zu bringen?
Ja, ich meine, das kommt, glaube ich, auch so auf die Situation drauf an. Also ich sage mal, bei Rittersport haben wir das eigentlich einen sehr, sehr guten Übergang in den Generationen. Es gibt andere Unternehmer, Unternehmen, wo ich das auch feststelle, da ist es etwas, ich sag mal, ja, etwas intensiver. Ich glaube, es ist ein heikles Feld. Ich glaube, da kommt dann wieder das Thema emotionale Intelligenz. Wo kann ich da rein? Wie kann ich, vermitteln? Wo kann ich vielleicht auch Dinge irgendwie klarstellen? Es ist oftmals so, dass ich dass man gar nicht so versteht, worum sich da gestritten wird, weil das ja auch familieninterne Sachen sind, die sich vielleicht irgendwo aufgestaut haben. Also die wirkliche Empfehlung, die ich geben würde, ist immer, dass, was ich positiv finde, dass Familienunternehmen ihre nächste Gen auch in andere Unternehmen schicken. Ich nehme mal jetzt hier Bastian Fassin, den kenne ich auch recht gut, hat das eigentlich toll gemacht. Der war vorher als Unternehmensberater tätig, der war bei Mondelez, also damals hieß es noch Kraft, ja, hat dort, ich sag mal, einen super Job gemacht und ist erst dann ins Familienunternehmen eingetreten. Und ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, in einem Familienunternehmen, wenn jemand aus der Familie das übernimmt, dann sind da sehr hohe Erwartungshaltungen aller Mitarbeitenden und da ist nicht viel Raum für Fehler oder für Experimentieren. Und ich glaube, wir machen das jetzt auch, wir haben so ein kleines Netzwerk, wir haben jetzt hier auch schon mehrere, ich nenne jetzt mal keine Namen, Familien, Gesellschafter, die wir hier auch im Unternehmen, wo wir auch sagen, komm, das, die können hier bei uns arbeiten, die machen in der Regel auch einen super Job, weil die sind ja super motiviert, viel zu lernen. Ja, wir wissen, dass die in 4, 5 Jahren dann ins eigene Unternehmen gehen. Ja, aber das würde ich immer empfehlen. Ja, also sich die, ich sag mal, Lernkurven auch mal außerhalb zu machen, auch mal was anderes kennenzulernen als nur das eigene Familienunternehmen.
Ja. Haben Sie uns einen Tipp für ein effizientes und effektives Onboarding für Beiräte, die nicht aus dem Familienkreis kommen?
Ja, ist auch eine Weil sehr gute.
Da geht es ja um ähnliche Probleme, wie die jungen Gesellschafter heranführen als Unternehmen. Wenn ich einen Fremdmanager berufen habe und den kann ich ja nicht einfach in die erste Sitzung setzen und sagen, hör zu, versteht ja nichts. Was gibt's für Tipps für ein effizientes und effektives Onboarding?
Ja. Ich glaube, es sollte sehr strukturiert erfolgen, genauso wie es die meisten Unternehmen machen, wenn ein neuer Geschäftsführer anfängt, ja, dass man wirklich sagt, so, man muss das verstehen, was ist die Strategie, die aktuelle Strategie des Unternehmens, was ist die Kultur, wenn es gibt so eine kleine Kulturanalyse, was ist positiv an der Kultur, was ist aber eigentlich auch negativ, was sind extreme Werte, die positiv belegt sind, es sollte das Geschäftsmodell im Wesentlichen auch wirklich oder klar sein oder die Geschäftsmodelle. Das ist schon wichtig. Ich glaube, man sollte das muss man erstmal verstehen. Also als Beiratsmitglied gilt es da erstmal zuzuhören, aber man muss natürlich auch die Informationen kriegen. Und zum Beispiel diese Abkürzung, das fällt Unternehmen selber gar nicht auf, ja, da müssen Beiräte auch durchgeführt werden, ja. Entweder kriegen sie so ein Beirat, also so ein Abkürzungslexikon mal, ja, oder in vielen Unternehmen ist das ziemlich schlimm, ja, da ist das so ein Denglisch, ja, also ja, so ein KPI-Lisch. Und jedes Unternehmen macht das anders und das führt halt auch einfach so zu Kommunikationsverlusten.
Ja, auf alle Fälle das Wichtigste ist, was Sie gesagt haben, ein strukturierter Prozess vor der ersten Beiratssitzung, der vielleicht auch zeitintensiv ist. Da muss man viel lesen und muss natürlich Gesprächspartner haben mit dem Beiratsvorsitzenden und dem Geschäftsführer etc., damit man möglichst effizient und produktiv an der ersten Beiratssitzung teilnehmen kann.
Ja, und ich glaube, sollte auch mindestens an 1, 2 Standorten auch mal selber vorab da gewesen sein, um einfach sozusagen mal in der Regel, was ich den Herstellungsort oder die Fabrik zu sehen oder auch im Büro, um einfach mal zu fühlen, was ist das für ein Unternehmen, wo bin ich da, was machen die und da mindestens 1, 2 Tage.
Und bei Rittersport auf alle Fälle in Waldenbuch ins Schokoladenmuseum gehen und sich einfach mal durchfuttern durch alles. Das gehört dazu.
Und selber Schokolade machen, das können wir bei uns auch.
Ja, kann man auch bei Ihnen machen.
Kann man auch machen.
Wobei, ich dachte immer, das wäre nur für Kinder.
Nee, wir haben es jetzt auch für Erwachsene in unserer Schokoladenmanufaktur. Da kann man von der Bohne weg das machen und danach kann man auch einen Rotwein trinken. Geht auch.
Ich hatte vorhin gesagt, so ungefähr 25% der mittelständischen Familienunternehmen haben immer noch keinen Beirat, obwohl wir ja alle wissen, dass das eine sinnvolle Institution ist. Jetzt ist Rittersport bekannt für außergewöhnliche und vor allen Dingen erfolgreiche Werbung. Und dafür ist wahrscheinlich der CEO auch nicht ganz unschuldig daran. Also meine Frage an Sie als einen außergewöhnlich erfolgreichen Werber: Wie könnten wir die Idee und den Nutzen eines Beirats besser vermarkten für die Familienunternehmen, die einfach noch keinen Beirat haben?
Ja, ich glaube, da gilt es, das Vertrauen von Gesellschaftern ist, glaube ich, die am meisten wirkt das Thema, wenn persönliche Botschaften gesendet werden, also über positive Erfahrungen mit dem Beirat. Ich stelle immer fest, also da kann man ja jetzt ja keine Werbung für machen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den die New Generation jetzt ein bisschen bewusster durchläuft. Und ich glaube, es sind viele Veranstaltungen, so wie es heute eine ist. Man muss auch ein bisschen Geschmack auf Beirat machen und auch eine Aufklärung machen. Ich stelle immer fest, dass viele das so als Kontrollverlust nach dem Motto, mir nimmt jemand das Lenkrad weg, da reden jetzt andere Leute mit. und ihnen ist gar nicht bewusst, also sie können ja den Beirat innerhalb von 5 Minuten wieder auflösen, wenn sie das Gefühl haben, das Lenkrad ist weg. Aber dieser Zusatznutzen ist nicht bei allen, ich sag mal, bewusst. Und man muss natürlich auch in aller Offenheit sagen, es gibt auch vielleicht auch Beiräte, die nicht effektiv sind, wo halt Kaffee getrunken wird und viermal im Jahr und auch wenig Nutzen ist, wessen Schuld das immer ist. Ja, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber ich glaube, wir müssen weiter solche Sachen machen, was Sie jetzt machen, auch diese Fortbildung, diese Professionalisierung weitertreiben und auch weiter auch einfach positiv über Beirat sprechen. Was, wenn ich viele Leute spreche, ich bin da im Beirat, oh, hast du für sowas Zeit, damit wird man ja nicht reich, ja, das macht man ja auch nicht, um irgendwie Geld zu verdienen, Das ist etwas, wo man, glaube ich, auch so, wir müssen positiver darüber reden und nicht immer nur irgendwie so, das Image müsste sich verbessern. Da gilt es halt viel zu kommunizieren, das Image einfach aufzubereichen. Dass es auch was für junge Leute ist, ist nicht was für alte weiße Männer, auch was für Frauen, Diversität ist gut. Also ich glaube, darum geht es, ja. Wir müssen
positiver. Aber Ihr Bild gefällt mir sehr gut, weil natürlich ist im ersten Schritt hat man Angst vor Machtverlust. Sie sagen, den Lenker aus der Hand geben. Aber es bleiben nach wie vor Gesellschafter und Geschäftsführung im Driver-Seat am Lenkrad. Und der Beirat ist eigentlich nur, sage ich mal, der Beifahrer, der aber nicht immer blödsinnig reinschwätzt und ablenkt, sondern im Sinne eines, sage ich mal, Rallye-Fahrers doch wesentliche Impulse gibt, damit man schneller auf der Strecke und auch sicherer fahren kann und möglichst auch als Erster ins Ziel reinkommen kann. Mit dem Lenkrad ist ein gutes Bild, finde ich.
Man kann auch als Navigationssystem halt handeln, dass man, die Gesellschafter müssen halt wissen, wo sie jetzt sind, das wissen sie meistens, und wo sie hinwollen, ja, mit dem Unternehmen, das ist auch schon irgendwie, da kann der Beirat helfen, aber das ist eine ureigene Gesellschaftergeschichte, und wenn man das dann ins Navigationssystem eingibt, dann kann der Beirat als Navigationssystem das Unternehmen helfen, damit hinzuführen, ja, also ich glaube, es hat nur Vorteile, aber es muss halt die richtige Besetzung sein, da haben wir jetzt ja intensiv drüber gerechnet, die richtigen Leute machen den richtigen Beirat. Aber
Navigationssystem wäre natürlich künstliche Intelligenz ohne Menschen.
Ich habe das Bild, dass es da drunten...
Ich finde das gut. Das bringt mich auch, wir kommen ja ganz, die Zeit rast ja heute wieder dahin, zu meiner Frage in die Zukunft oder dem Blick in die Zukunft. Wir haben ja heute die Unternehmen, die eine Beiratsstruktur haben. Wir haben Gesellschafter, wir haben Beirat, wir haben Geschäftsleitung. Aber diese sogenannte Family Corporate Governance of the Future, die muss sich doch wahrscheinlich verändern und anpassen. Sehen Sie da Bedarf, Entwicklungen, Tendenzen, wie das in der Zukunft aussieht? Ihre Stewardship-Gesellschaft arbeitet ja mit daran, an diesem Thema. Gibt es da weitere Ihnen, die Ihnen da einfallen?
Ja, ich glaube, da aktuell liegen so viele einfache Themen auf dem Tisch, die man sehr, sehr gut umsetzen kann, die sehr große Veränderungen bringen würden. Ich nehme das Beispiel Besetzung, Neubesetzung eines CEOs in einem mittelständischen Unternehmen. Und wenn man das professionalisiert, sich sozusagen die Gesellschafter nicht einfach sagen, ja, ein Personalberater sucht mal einen, ja, und dann finden wir den ganz gut, und dass das ein richtiger Prozess ist, dass wir sagen, okay, so ein richtiger Match-Prozess, wo sich die Due Diligence der Kandidat überlegt, bin ich hier der Richtige, dass wirklich vorher abgesteckt wird, was sind die Ziele, was sind Tabus, welche Kultur wollen wir haben, das ist wirklich unsere Erwartung, das ist Ihre Mission für die nächsten 3 Jahre oder 5 Jahre, das erwarten wir von Ihnen, das also wirklich, ich glaube, da könnte man mit einfachen, das ist ja wie immer so, die Sachen sind einfach, es muss halt nur umgesetzt werden. Ich glaube gar nicht, dass wir so Rocket Science-mäßige Sachen da jetzt brauchen. Wir brauchen also ein paar fundamentale Sachen. in die Zukunft gerichtet, was wir auf alle Fälle natürlich auch brauchen, ist, die Zeit ist vorbei, dass CEOs sich aus allem heraushalten kann. Früher war das so, halte ich aus allen raus, vor allen Dingen aus Politik und aus Gesellschaft und sowieso. Und heute wird das nicht mehr gehen. Das fing schon mit Impfen an. Das geht jetzt mit Ukraine natürlich weiter. Es geht immer mehr gesellschaftliche Themen und man muss eine Haltung dazu haben. Man kann auch jetzt nicht mehr sagen, und das ist auch gut so, Unternehmen haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und sie müssen natürlich dann auch irgendwie eine Entscheidung treffen, welche Haltung sie zu welchem Thema haben. Und das ist aber auch natürlich, wenn darüber nicht gesprochen wird, welche Haltung man nach außen vertritt, ja, dann ist das natürlich auch ein Konfliktpotenzial.
Glauben Sie, dass die aktuelle ESG-Reporting-Diskussion, wo es ja Vorgaben von der EU gibt, die demnächst auch in Deutschland umgesetzt werden vom Regulator, die ja absurd und irrsinnig umfassend sind, über das in Zukunft, und zwar Zukunft heißt 2025, berichtet wird. Glauben Sie, dass das da helfen kann in der für diese systematisch strukturierte Vorgehensweise?
Nee, ich glaube, das lenkt eher ab. Ja. Also ja, wird mehr, viel mehr Aufwand geben und aber wahrscheinlich, also viel Wärme, wenig Licht. Und das sieht man ja leider auch, wenn man sieht, welche Gesetze alles jetzt nochmal hier im EU-Parlament sind, auch für mittelständische Unternehmen, also von welche Auflagen alles noch kommen werden oder die in der Planung sind, dann müssen kleinere mittelständische Unternehmen 3-4 Leute einstellen, nur um die Regularien sozusagen im Griff zu halten. Und die sehen den Sinn gar nicht, ja, weil es für die Größe gar nicht so relevant ist, ja, von Ombudsmann bis was weiß ich was. Und also von daher, sage ich mal, sehe ich da nicht unbedingt eine inspirierende neue Quelle. Da kommt eher sozusagen etwas, was man abarbeiten muss. Ich glaube, in der Einfachheit liegt das. Ich glaube, es ist wirklich mit einfachen Bordmitteln sind viele Sachen sehr, sehr gut umgesetzt. Was wir jetzt alles heute zusammen erzählt haben, sind ja viele Sachen, die sind ja einfach banal einfach. Man muss sie aber einfach nur machen. Das ist so wie Lean Management. Ja, das hat jeder direkt verstanden in 5 Minuten. Und jeder hat auch verstanden, wie leicht eigentlich Abnehmen ist. Ja, Abnehmen ist auch keine intellektuelle, also Gewicht abnehmen ist keine intellektuelle Geschichte, aber die ist es halt schwierig in der Umsetzung.
Jetzt sind wir wieder mitten beim Schokoladenthemen, Herr Runken. Ja.
Ja.
Also zumindest bei mir. Wir haben noch 4 Minuten. Da würde ich Sie, oder ich frage alle meine Gäste immer nach dem Aufreger der Woche, positiv oder negativ, in der deutschen Corporate Governance Landschaft oder Familienunternehmen Landschaft. Ist Ihnen da in den letzten Tagen, Wochen irgendwas positiv oder negativ aufgefallen?
Nicht wirklich. Also was mir aufgefallen ist, das, was Elon Musk jetzt gerade mit Twitter macht, also glaube ich, ist nicht so schlau, verstehe ich auch nicht ganz. Da werde ich weiter beobachten, was da jetzt auch passiert.
Ja, und man darf nicht vergessen, Elon Musk ist auch ein Familienunternehmen. Der hört auch ganz stark auf seine Mutter. Ja. Aber mir ist was aufgefallen und da würde ich Sie, wir haben zwar, versuchen Sie kurz zu antworten. Sie haben sicher auch gelesen, dass mit großen Tränen und Herzens die Balsentochter ihre Position aufgegeben hat. Was hat das, wie wirkt das auf Sie? Ist das ein typisches Thema in einem Familienunternehmen, wo Next Gen aufgibt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie aufgegeben hat. Ich glaube, dass ihre Rolle, wenn ich das von außen so beobachten darf, mir nicht so ganz klar war. Es war so eine Rolle zwischen so Executive Beirat, ja. Und ich glaube, das sind so Rollen, die funktionieren nicht, ja. Also man kann entweder CEO sein, man kann auch Beirat sein, aber sozusagen so eine, wie ich das so beobachtet habe, so sehr stark dann eigentlich so operativ auch so eingreifen, das ist halt immer schwierig. Und ich habe jetzt auch ihren Post gelesen, auch gesehen, wie dann die ganze Presse darauf auch mit Erstaunen das so aufnimmt. Ja, also ich finde, sie hat da offen und ehrlich da ihr mit und Respekt, dass sie das gemacht hat. Und ja, muss man mal sehen, wie es sich jetzt weiterentwickelt, ob das dann noch durchgehalten wird. Ja.
Also sagen wir es mal so, Balsen war ja nun in der Vergangenheit öfters mal in den Schlagzeilen mit Familienthemen. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, meine Interpretation ist das auch, das war ein unklares, gelebtes Rollenverständnis von wahrscheinlich mehreren Personen, nicht nur von der Balsentochter. Und das führt halt, wie wir das vorhin auch schon ausgeführt haben, nie zu etwas Positivem, sondern nur zur Konflikterhöhung und irgendeiner muss dann mal den Schlussstrich ziehen. Herr Ronken, wir sind am Ende und bitte lassen Sie uns nicht alleine, sondern geben Sie uns ein ganz kurzes Statement, möglichst einen kurzen Satz mit ins Wochenende, wo wir uns dann mit Freuden auf dem Sofa und einer Ritter Sportschokolade in der Hand an unser heutiges Gespräch erinnern. Was können Sie uns mitgeben fürs Wochenende?
Ja, ich bin so ein Freund der Achtsamkeit und Achtsamkeit ist auch eine gute Idee bei Beirats- und bei CEO-Besetzungen. Achtsam sein für sich selber und das wäre mein Tipp.
Interessant ist, dass wir das schon mehrmals von unseren Gästen gehört haben. Okay. Recht herzlichen Dank, Herr Ronken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch. Vielen, vielen Dank.
Und recht herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie natürlich auf der Homepage von zum Beispiel der Stewardship-Gesellschaft oder Directors Academy. Aber auch auf meiner Homepage finden Sie das ein oder andere. Und natürlich können Sie jederzeit den Podcast nachhören und das Video im Livestream auf LinkedIn anschauen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle gesund und zuversichtlich bleiben. Und wie gesagt, am ersten und dritten Donnerstag im Monat treffen wir uns wieder. Das heißt, am zweiten Donnerstag im November in 14 Tagen, am 17. November um 17 Uhr haben wir Frau Sabine Dietrich als Gast. Frau Susanne Dietrich war jahrelang Vorstand von BP in Europa, aktuell unter anderem Mitglied im Aufsichtsrat der Commerzbank. Und wir reden zum Thema Aufsichtsratsarbeit en Detail, Kommunikation, Transformation, Krisenbewältigung. Dankeschön. Schönen Abend. Kommen Sie alle gut nach Hause. Tschüss.
Tschüss.